Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zuerst auf den Predigttext hören. Das sind die ersten drei Verse aus dem 8. Kapitel im Lukas-Evangelium. Also die Textstelle, Versangabe auf unserem Gottesdienstzettel ist falsch, aber der Text stimmt. Lukas Kapitel 8, 1 bis 3. Und es begab sich danach, dass er durch die Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte und von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Diese drei Verse sind eine Art Zwischenzusammenfassung zwischen zwei großen Abschnitten im Lukas-Evangelium. Lukas verbindet zwei Abschnitte des Dienstes von Jesus miteinander. Und er fasst in dieser kurzen Zusammenfassung die prägenden Dinge des Dienstes zusammen und er gibt uns wichtige Hintergrundinformationen. Und ich denke, der Abschnitt passt sehr gut. Wir haben ja jetzt eine längere Pause mit dem Lukas-Evangelium, also jedenfalls im fortlaufenden Text. Und nun können wir mit einer Zusammenfassung wieder hier einsteigen. Und bisher war es so, dass wir verschiedene Geschichten, Berichte uns betrachtet haben. Ja, die Feldpredigt, dann kam der Hauptmann von Kapernaum und dann die Sünderin, die ihm salbte. Und jetzt ist es so, als ob wir mit Lukas einen Schritt zurücktreten und nochmal das große Ganze uns anschauen. Ja, was ist bisher passiert? So wie wenn man so Perle für Perle in einer Perlenkette anschaut und dann geht man aber nochmal wieder zurück und sieht die ganze Kette. Und das Interessante an diesen drei Versen, das ist die Aufteilung. Im ersten Vers wird der Dienst von Jesus zusammengefasst. Und mit einer ganz kleinen Randbemerkung werden dann die 12 Apostel erwähnt. Und dann geht es nur noch um die Jüngerinnen Jesu. Lukas ist der einzige Evangelist, der darauf besonderen Wert legt. Und in dieser gleichen Reihenfolge werde ich jetzt auch verfahren. Wir wollen jetzt zuerst den Dienst Jesu ansehen und dann Jesu Dienerinnen. Und auch die 12 Apostel werden wir kurz betrachten. Also der erste Punkt, Jesu weitreichender Dienst. Nochmal den ersten Vers. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12 waren mit ihm. Nun, wir wissen, Jesus war seit Beginn seines öffentlichen Wirkens unterwegs. Er verließ seine Heimatstadt Nazareth, er ging zum Jordan, um sich taufen zu lassen. Und dann war er an vielen Städten und Dörfern. Und er war auch schon im Tempel, das wissen wir aus dem Johannesevangelium. Aber er hatte trotzdem immer noch sowas wie ein Hauptquartier. Ja, die Bibel sagt uns, er ließ sich nieder in Kapernaum. Und es ist interessant, auch die Jünger, die er erwählt, die kamen alle so aus der Gegend, aus den Städten um Kapernaum oder direkt aus Kapernaum. Und mit diesen Versen scheint uns Lukas darauf hinzuweisen, dass Jesus und seine Jünger jetzt Kapernaum ganz verlassen und nur noch unterwegs sind. Und dabei verkündigen sie das Reich Gottes, sie evangelisieren. Wobei sicherlich Jesus verkündigte, lehrte und die Jünger vorerst die Aufgabe hatten, von ihm zu lernen. Und was verkündigt Jesus? Über was predigt er in all diesen Städten und Dörfern? Das fasst Lukas kurz zusammen. Er sagt, und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Wörtlich steht da, er verkündigte evangelisierend das Reich Gottes. Ich habe mal geschaut, wo überall schon das Reich Gottes im Lukas-Evangelium erwähnt wird oder wo überhaupt ein Reich erwähnt wird. Und die erste Stelle, ganz interessant, wo Reiche erwähnt werden, das ist in der Versuchung Jesu durch den Satan. Satan will Jesus alle Reiche der Welt zu Füßen legen, wenn er sich ihm zu Füßen legt, wenn er ihn anbetet. Aber wir wissen, Jesus hat all den Versuchungen widerstanden und danach, nach der Versuchung, beginnt sein öffentlicher Dienst. Er geht in Städte und Dörfer, um zu predigen Und zwar von was? Vom Reich Gottes. Also es ist nicht nur so, dass er das Reich des Satans, die Reiche dieser Welt abgelehnt hat, sondern Jesus beginnt nun und verkündigt das Kommen des Reiches Gottes, was letztendlich das Ende bedeutet für das Reich des Satans. Aber Jesus verkündigt nicht nur das Kommen des Reiches Gottes, sondern er bringt es selbst. Das wird schon in den ersten Versen, oder das wird in seiner ersten Predigt deutlich, welche uns Lukas überliefert hat, in seiner Antrittspredigt in seiner Heimatstadt in Nazareth. Ja, wo er in die Synagoge geht, Sabbat, und dann bringen sie ihm die Schriftrolle des Jesaja, und er liest daraus folgende Verse: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei werden sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann tat er das Buch zur Seite, und sie schauten dann alle auf ihn, was er denn nun sagen würde, und dann kommt eine sehr kurze Predigt. Jesus sagt: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und wenn wir mal zu Jesaja gucken, wo er die Stelle her hat, aus dem Jesaja Kapitel 61, da prophezeit Jesaja das Kommen eines Zeitalters, in dem Gott sich seinem Volk wieder nähern wird, in dem Gott eingreifen wird, in dem er sich ihm zuwenden wird, in dem er das Volk aus aller Krankheit, aus Not, aus Sündigkeit erretten will. Und die Zuhörer, die wussten ganz genau, worüber diese Stelle geht, die Jesus dort gelesen hat. Und nicht nur das, sie warteten auch auf dieses Reich. Ja, es war eine große Erwartung. Wann wird Gott endlich eingreifen? Wann wird sich das endlich erfüllen? Und Jesus sagt: Ja, jetzt vor euren Ohren ist es erfüllt. Er sagt: Ja, ich bin die Erfüllung. Also Jesus verkündigt das Reich Gottes und Jesus bringt das Reich Gottes. Aber leider hatten damit viele Menschen ein Problem. Haben das gehört, besonders die Leute vom Fach, die Pharisäer und Schriftgelehrten, heute würden wir vielleicht sagen, die Theologen und die Superfrommen, die erwarteten zwar alle das Reich Gottes und auch den Messias, der dieses Reich bringen würde, aber Jesus und seine Verkündigung, die stimmten einfach nicht überein mit ihrer Vorstellung vom Reich Gottes. Sie dachten, dass sie schon ein ziemlich gutes, ausgereiftes System entwickelt haben, und dass eigentlich jetzt der Messias nur noch kommen bräuchte, sie beglückwünschen und noch ein paar Verbesserungen vornehmen, ein bisschen die Sache noch verperfektionieren und dann das Volk zu alter Größe führen würde. Aber Jesus machte ihnen daraufhin in den Gleichnissen vom neuen Flicken und vom neuen Wein klar, dass sie sich darin irren. Ja, er ist nicht gekommen, um ihr altes, löchriges System zu flicken. Nein, er wird etwas Neues bringen. Neuer Wein für neue Schläuche. Und das wird dann besonders in der Feldpredigt deutlich. Ja, da macht er deutlich, in diesem Reich, in diesem neuen Reich, da wird es eine neue Gemeinschaft geben. Neue Strukturen, neue Muster, neue Maßstäbe. Verhaltensweisen der Mitglieder dieser neuen Gesellschaft, die werden anders sein als die Verhaltensweisen in der Gesellschaft zur Zeit Jesu. Das Glück im Reich Gottes wird anders beschaffen sein als das Glück in der Welt. Ja, für die Pharisäer war es klar, wer reich ist, der ist von Gott beschenkt, gesegnet, er ist glücklich. Aber Jesus sagt, selig sind die Armen, selig sind die Hungrigen, die Weinenden. Selig sind die, die gehasst und ausgeschlossen werden. Und dann kommt dieser Schlüssel, diese Erklärung dazu, um Christi willen. Ihr Lohn wird groß sein. Christus wird sie sättigen, trösten, er wird sie reich beschenken. Und gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben sich davon nicht beeinflussen lassen. Auch nicht von den Heilungen und von den Geistaustreibungen durch Jesus. Und letztendlich beschlossen sie sogar, Jesus zu töten. Und an dieser Stelle, das ist ganz interessant, da berichtet uns Lukas von der Erwählung der 12 Apostel. 12 gewöhnliche Männer werden von Jesus erwählt und sollen von ihm ausgebildet werden zu Führern dieses neuen Reiches. Ja, die alte Führungsschicht, die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben versagt. Sie haben den Messias abgelehnt und Jesus erwählt sich 12 ganz gewöhnliche Männer. Wir haben gehört, es waren Handwerker, es war ein Widerstandskämpfer dabei, es waren Fischer, ein Zollbeamter, eine kunterbunte Menge. Und ich habe dann mal probiert, bei meiner Predigtvorbereitung die 12 Apostel aufzuschreiben mit Namen, und es ist mir nach einer ganzen Zeit auch gelungen. Aber um das nochmal hier zu wiederholen, kriegen wir so nochmal zusammen. Also ich habe die damals in 3 Gruppen geteilt, aber ihr könnt einfach mal so mit Namen kommen. 12 müssen es werden. Ja? Habt ihr alle Apostel vergessen? Das ist schlecht.
Petrus.
Johannes.
Was war? Philippus, Jakobus, ja. Nathanael, ja, genau, das ist der Bartholomäus.
Judas.
Gibt es noch einen Jakobus?
Ja, wir haben, Moment, wir haben noch einen Jakobus, ja.
Andreas?
Ja, ja, stimmt, tatsächlich Andreas, Bruder von Petrus.
Thomas.
Levi ist Matthäus.
Bartholomäus
hatten wir schon.
Noch einen Simon.
Simon, der Zelot, ja. Also ich mache es nochmal in diesen 3 Gruppen. Die werden ja immer in 3 Gruppen aufgeführt. Die erste Gruppe, das ist Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus und sein Bruder Johannes. Ja, die 4 Hauptapostel, könnte man sagen. Dann kommt Philippus, Bartholomäus, das waren so die beiden Freunde, Matthäus und Thomas. Und dann in der 3. Gruppe Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot. Diese 12 waren nun ständig mit ihm, um zu lernen, um alles über das Reich Gottes zu lernen, um vorbereitet zu werden, eines Tages ihre Führungsrolle in diesem Reich einnehmen zu können. Und das wird dann deutlich in den nächsten Kapiteln. Es beginnt nämlich jetzt die Zeit, wo Jesus die Gleichnisse seinen Jüngern lehrt, ja, wo er die Gleichnisse über das Reich Gottes lehrt. Und in den Reisen, in diesem ausgeprägten Verkündigungsdienst von Jesus wird deutlich, dass er nicht nur von einem großen neuen Reich verkündigt, sondern dass er zu allen Menschen kommt. Dass dieses Reich zu allen Menschen kommt, nicht nur zu einer bestimmten Klasse oder Gruppe von Juden, sondern er möchte alle Menschen erreichen. Ja, ein weitreichender Dienst, wie eben dieses weitreichende neue Reich. Und letztendlich berichtet dann Lukas, dass Jesus sein Angesicht nach Jerusalem wendet, um dorthin zu gehen. Und dort wird er sich kreuzigen lassen, er wird begraben werden, er wird auferstehen. Und er wird das Heilswerk, ja, das, wozu er gekommen ist, vollbringen. Ja, wir wissen, Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dieses Werk am Kreuz von Golgatha zu tun. Aber wenn es nur das wäre, könnte man ja sagen, hätte Jesus ja gleich nach Jerusalem gehen können. Aber er zog vorher 3 Jahre umher und verkündigte das Reich Gottes. Und warum? Ich denke, Jesus macht durch seinen weitreichenden Dienst deutlich, dass er zu allen Menschen kommen will. Diese Botschaft, dieses Reich Gottes ist gekommen, und dieser Messias, der das Reich bringt, kommt zu allen Menschen. Und wir erinnern uns, das Thema des Lukas-Evangeliums, zusammengefasst in dem Kapitel 19, Vers 10. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir konnten Schritt für Schritt mitverfolgen, wie Jesus das umgesetzt hat. Jesus geht zum Abschaum der Gesellschaft. Ja, er suchte direkt ihre Nähe. Er feierte Partys mit Zöllnern, Huren und Sündern. Und wir leben ja heute wieder in so einer gesitteten Welt hier in Deutschland. Wir haben hoffentlich liebe Nachbarn und eine nette Gemeinde. Und wir können uns das kaum noch vorstellen, was das bedeutet. Ja, das wäre so, als ob ich jetzt regelmäßig mit den Punkern, die immer da unten beim neuen Markt da an der Ecke sitzen, als ob ich regelmäßig mit denen Partys feiern würde. Oder dass ich regelmäßig Zuhälter und Prostituierte, Drogenabhängige und Obdachlose zu Gast hätte. Was würden dann meine Nachbarn denken? Was würde die Gemeinden von uns halten, wenn wir das so machen würden? Also ich vermute sogar, Jesus würde es heute wieder genauso gehen. Der würde heute genauso wieder beobachtet werden, und wie kann der nur mit den Leuten Umgang haben? Aber es wird deutlich, wenn Jesus mit den Leuten Umgang hat, dann ist es auch unser Auftrag. Jesus besuchte diese Leute, er feierte mit ihnen, er heilte ihre Kranken, er vergab ihnen ihre Sünden. Aber Jesus war nicht nur bei diesem Abschaum, bei diesen Ausgestoßenen der Gesellschaft. Jesus war auch oft mit den Vornehmen zusammen, er besuchte auch sie, er setzte sich mit den Religiösen und mit den besonders Frommen auseinander. Wir haben von vielen Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gehört. Und manchmal trafen auch die beiden Gruppen zusammen mit Jesus, also diese Ausgestoßenen und dann die besonders Frommen. Und von so einer Geschichte haben wir in den Abschnitt davor gehört. Ja, Jesus war bei dem Pharisäer Simon eingeladen. Und als sie gerade so schön zu Tisch saßen und speisten und vielleicht sich alle schon auf eine interessante theologische Diskussion freuten, da kam eine stadtbekannte Sünderin, höchstwahrscheinlich eine Prostituierte, herein, kniete sich vor Jesu Füße nieder, also die lagen ja so zu Tisch, das war sozusagen kein Problem, und sie beregnete mit Strömen ihrer eigenen Tränen die Füße. Und dann trocknete sie auch noch die Füße mit ihren Haaren, sie öffnete ihr Haar. Schon das alleine war ein absolutes, ja, eine Unerhörtheit. Eine Frau durfte nicht in der Öffentlichkeit ihr Haar öffnen. Und dann salbte sie die Füße mit kostbarem Öl. Und das war ein Skandal. Und Simon, der Gastgeber, der dachte sich sofort, naja, Moment mal, also wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann würde er wissen, was das für eine Frau ist, und dann würde er sich das von ihr natürlich nicht gefallen lassen. Ist doch klar. Das ist doch die stadtbekannte Sünderin. Aber es ist hochinteressant, was Jesus dann macht. Er lehrt diese fein frommen Herren, er lehrt Simon, seinen Gastgeber, eine Lektion über wahre Liebe anhand dieser Prostituierten. Ich hatte damals das Beispiel, das wäre so, als ob Jesus heute zur Pfarrerkonferenz beim Bischof gehen würde und er würde eine Prostituierte oder eine Stripperin mitbringen und würde dann all den Pfarrern anhand dieser Stripperin erklären, so müsste der Bischof sein. Wahre Liebe. Nun, Jesus erbarmte sich über diese große Sünderin, er vergibt ihr ihre Sünden, er ist gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und auch im heutigen Predigtext informiert uns Lukas darüber, dass diese Botschaft von Jesus sogar bis in die höchsten Spitzen der Regierung gekommen ist, bis in die Regierungskreise. Also wir haben die Religiösen, wir haben so den Abschaum und jetzt auch bis in die Regierung. Im Vers 3, da steht, und Johanna, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes, also eines Mann des Königs. Auch sie hat die Botschaft erfahren und nicht nur das, sie folgt ihm nach und wie wir später noch genauer sehen werden, sie unterstützt den Dienst von Jesu auch finanziell. Jesus ist zu all diesen Menschen gekommen, um sie zu erretten. Und ich denke, auch unsere Gemeinde ist ein Beispiel. Wenn wir sehen, wie viele verschiedene Leute wir sind, aus was für verschiedenen Familien und Gegenden und Kreisen. Aber hier kommen wir zusammen. Warum? Weil Christus zu uns gekommen ist. Weil Christus uns zusammenführt. Wir dürfen an ihn glauben und wir dürfen so Mitglieder im Reich Gottes sein. Wir sehen, Jesu weitreichender Dienst geht jeden an. Und auch wir als Mitglieder dieses Reiches müssen das wissen und müssen das praktizieren. Jesus will ja durch uns, durch die Gemeinde, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt verkündigen. Der Dienst hat ja nicht aufgehört mit Jesus. Wir sind nun auch seine Nachfolger, wir sind auch Jünger Christi und wir stehen auch in seinem Dienst. Wir könnten fragen, ja gut, heißt das, dass wir jetzt wie die Jünger alles verlassen müssen und ab sofort von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt ziehen müssen, um das Evangelium zu verkündigen? Nun, die Bibel macht deutlich, Gott beruft Menschen zum Predigerdienst, zum Missionsdienst, zum Ältesten, zum Evangelisten. Aber es wird auch deutlich, das sind immer nur wenige, das sind Ausgewählte. Nun, was ist mit den anderen? Was sollte ihre Nachfolge, was sollte unsere Nachfolge kennzeichnen? Und ich denke, nicht umsonst erwähnt Lukas eben darum an dieser Stelle, neben den 12 Aposteln, man könnte sagen, neben den 12 Hauptamtlichen, die Jüngerinnen Jesu, ja vielleicht die Laien oder die Normalos. Lukas ist der einzige Evangelist, der uns neben diesen erwählten Jüngern noch diese zweite Gruppe extra vorstellt. Und er macht das, weil wir von gerade dieser Gruppe eine ganze Menge in Bezug auf Jüngerschaft und Dienstbereitschaft lernen können. Das ist mein zweiter Punkt. Es geht um Jesu vorbildliche Dienerinnen. Und ich sage gleich zu Beginn, dass diese vorbildlichen Dienerinnen nicht nur ein Vorbild für die Frauen unter uns sind, sondern auch für die Männer. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe es auch schon mal erwähnt, Lukas, der betont die Jüngerinnen, die Nachfolgerinnen Jesus, erwähnt sie nicht nur an dieser Stelle, sondern das zieht sich durch sein ganzes Evangelium, auch durch die Apostelgeschichte, die ja Lukas geschrieben hat. Und es scheint so, dass die Frauen eine herausragende Rolle haben. Oftmals stellen sie sogar die Männer in den Schatten. Ja, da war zum Beispiel die Elisabeth. Wir haben von ihr in der Adventszeit gehört, die Frau des Zacharias. Sie war die erste, die Jesus als den Herrn, als den Kyrios anbetete. In dem Zustand, als Jesus noch gerade so empfangen war, ja, so irgendwie so ein paar Millimeter groß, im Bauch der Maria. Die Jünger, die haben das nach der Auferstehung noch nicht begriffen. Die brauchten dann immer noch ziemlich lange, ehe sie endlich erkannten, was hier abgeht, wer Jesus wirklich ist. Oder die Maria, die Mutter von Jesus, die diese Verheißung als junges Mädchen, könnte man fast sagen, ergriff und dem Engel Glauben schenkte. Oder diese große Sünderin aus dem Kapitel vorher, die wahre Liebe zu Jesus zeigte. Ja, die ihr mit ihren Tränen Jesu Füße beregnete, Tränen der Buße, die ihn mit kostbarem Öl salbte. Später werden Martha und Maria erwähnt. Immer wieder die Freunde und Gastgeber von Jesus. Oder die arme Witwe, die ihre letzten Schärflein für das Werk Gottes spendet. Es werden auch nur Frauen erwähnt, die Jesus von der Stadt Jerusalem zum Kreuzigungshügel Golgatha folgen, die ihn dort beweinten und betrauerten. Ja, es sind auch nur die Jüngerinnen, nicht die Jünger, die bis zur Grabeshöhle folgen und die dann Gewürze und Salben mischen, um Jesu würdevoll beerdigen zu können. Die Frauen sind bei Jesus, und daran sehen wir diese wahre Jüngerschaft, selbst in der tiefsten Not, selbst in der Verzweiflung, selbst als es so schien, als ob hier das Ende da ist. Sie sind Jesus treu geblieben. Und darum sind es auch die Frauen, die die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Da legen alle Evangelisten besonderen Wert drauf. Alle verkünden uns, ja, es waren die Frauen, die zuerst Zeugen der Auferstehung Jesu waren. Die zuerst verkündigten, der Herr ist auferstanden. Die waren die Frauen, die Jüngerinnen, die zu den Jüngern gingen und dann sagen, hier übrigens, die Grabeshöhle ist leer. Scheint fast so, als ob wir von den Jüngern lernen sollen, dass Jesus jeden berufen kann. Ja, gewöhnliche, schräge, einfache Leute. Und dass wir von den Jüngerinnen lernen sollen, wie wir Jesus tatsächlich praktisch folgen können. Sie werden uns zu Vorbildern der Jüngerschaft. Und Lukas erwähnt jetzt hier besonders drei, ich lese die Verse nochmal vor, Vers 2 und Vers 3. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihn dienten mit ihrer Habe. Und mir sind hier an diesen Jüngeren 5 Dinge aufgefallen, in denen wir ihnen nacheifern können. Man könnte vielleicht auch mehr oder weniger sagen, aber ich habe jetzt mal 5, die wir von diesen Frauen besonders lernen können. Die Frauen folgten Jesus erstens, um mit Jesus sein zu können, um bei Jesus sein zu können. Herr Lukas macht deutlich, dass diese Frauen eine bedeutende, ständige und wichtige Rolle unter den Nachfolgern Jesu hatten. Und das, müssen wir wissen, war damals etwas wirklich Außergewöhnliches. Ja, Frauen, die einem Wanderprediger folgten, das gab es eigentlich nicht. Und sicherlich wurden sie deswegen verhöhnt oder misstrauisch beobachtet. Und dennoch nahmen sie Kosten und Mühen auf sich, um bei Jesus sein zu können. Und wie wir schon gehört haben, die Frauen blieben bei ihm bis in der tiefsten Not. Sie blieben an seiner Seite bis zum Kreuz und darüber hinaus bis ans Grab. Die Jüngeren Jesu sind uns ein Vorbild für Treue. Auch sie verstanden sicherlich nicht alle Worte von Jesus. Auch sie konnten nicht fassen, dass er jetzt auferstanden ist, wie die 12. Aber egal, was sie selbst allein und ertragen mussten, egal wie ihr Herr auch verlästert wurde, egal in welche große Gefahr sie gekommen sind, sie sind treu zu Jesus geblieben. Sie hielten die Treue. Der zweite Punkt, die Frauen folgten Jesus aus Dankbarkeit. Es sind Frauen, Lukas sagt uns, welche durch Jesus geheilt wurden und ihn dann folgten. Die Frauen hätten auch in ihr altes Umfeld zurückgehen können, dort wo sie sicherlich rausverstoßen waren durch ihre Krankheiten, durch ihre Besessenheiten. Aber sie wählten eben nicht diesen Weg, sondern sie wollten jetzt Jesus folgen, aus Dankbarkeit. Und Lukas nennt besonders Maria Magdalena, Johanna und Susanna beim Namen. Und diese wurden geheilt, ja, aber noch viele mehr. Maria Magdalena wurde von 7 Dämonen befreit. Und sie wird auch immer wieder extra erwähnt am Kreuz, am Grab, am Ostermorgen. Der dritte Punkt. Die Frauen folgen Jesus, um von Jesus zu lernen. Ja, genauso wie die Jünger hörten sie die Predigten und Gleichnisse Jesu. Sie lernten von ihm. Von der Maria, der Schwester von der Martha, da hören wir später sogar, dass sie alle Aufgaben des Haushalts vernachlässigt, obwohl Jesus zu Gast ist. Ihr müsst denken, ihr müsst jetzt richtig einen in der Küche drauf machen. Aber sie zog es vor, zu Jesu Füßen zu sitzen und auf seine Worte zu hören. Und dann kommt Martha verständlich und beschwert sich bei Jesus und Jesus antwortet ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Die Frauen folgen Jesus, um von Jesus zu lernen. Ein vierter Punkt, die Frauen folgen Jesus, um Jesu Dienst zu unterstützen. Ja? Lukas schreibt da am Ende, sie dienten ihnen mit ihrer Habe. Und Jesus und seine Jünger konnten diese Hilfe sicher gut gebrauchen. Wir haben in der Versuchung gesehen, dass Jesus auf seine übernatürlichen Fähigkeiten verzichtete, um sich Brot zu beschaffen, wenn er Hunger hatte. Und auch die Jünger haben alles verlassen und folgten Jesus nach. Auch sie konnten nicht mehr mit ihrem Beruf Geld verdienen und sich davon ernähren. Und Jesus lehrte sie dann, dass sie sich nicht um die täglichen Dinge des Lebens sorgen sollten, denn Gott sorgt für euch. Und uns ist das in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen, in Gesprächen mit Leuten, besonders mit älteren Leuten, ja, sich nicht zu sorgen, wenn man kein Geld hat. Das können sich Leute nicht vorstellen. Viele können sich es nicht vorstellen. Ja, das ist unvorstellbar. Wenn ich kein Geld habe, weil ich keine Sicherheit habe, wie kann ich dann ruhig leben? Unsere Nachbarin, eine ältere Dame, die immer genügend Geld hat, auch jetzt, die fragt sich immer, ja, wie macht ihr das? Und wenn ich dann von der Wanderschaft erzähle, wo wir ganz ohne Geld durch die Gegend gezogen sind, ja, da muss man dann erklären, ja, an dem Tag, da ist das passiert, dann haben wir dort was bekommen und so weiter und so fort. Zum Beispiel haben wir einen Eimer mit Magnusfischen, einen Eimer mit Bismarckfischen neulich bekommen und die gibt es heute nach im Gottesdienst. Ja? Der Herr versorgt seine Leute. Und jetzt ist interessant, jetzt klärt uns Lukas mal darüber auf, wie Gott für Jesus und seine Jünger sorgte. Nämlich durch diese Frauen. Und ich nehme an, auch oft durch Fisch. Ja, das war sozusagen ein Hauptnahrungsmittel damals. Also biblisch, Fischbrötchen zu essen. Nochmal herzliche Einladung nachher. Also wir müssen uns vorstellen, das war keine Nebensächlichkeit. Ja, dann noch so ein paar Almosen für Jesus. Ein paar Mal werden das vielleicht jetzt an dem Wochenende wieder erfahren haben. Wir saßen neulich am Tisch, 9 Leute. Wenn man die alle satt kriegen will, was man da alles kaufen muss und zubereiten muss, die Zeit, die man dafür investiert, wird man isst nur eine halbe Stunde, aber man braucht eben vorher 3-4 Stunden, ehe das alles fertig ist. Also diese Jüngerin, die mussten ein ganzes Team versorgen. Und dieses Team, das war ständig unterwegs. Also nicht nur, dass sie dann noch mehr Hunger hatten, sondern man musste ja auch ständig irgendwo anders sein. Die Frauen folgten Jesus, um seinen Dienst zu unterstützen. Und eins, denke ich, ist dabei wichtig, dass wir das auch noch vor Augen haben. In der Barmherzigkeit dieser Frauen, da spiegelt sich die Barmherzigkeit wieder, welche sie durch Jesus erfahren haben. Ja, sie unterstützen Jesus nicht, weil sie sich revanchieren wollen, weil sie ihm was zurückgeben wollen. Das wurde gerade bei dieser Sünderin, bei der großen Sünderin im Abschnitt davor deutlich. Was sie tat, tat sie aus Liebe. Sie konnte Jesus nicht zurückgeben. Aber was sie tat, tat sie aus Liebe, aus Hingabe und Treue zu ihm. Genauso wie wir es dann bei Maria Magdalena und den anderen Frauen sehen. Noch ein fünfter Punkt, was wir von ihnen lernen können. Die Jüngeren sind uns ein Vorbild im Gehorsam zu Jesus. Das hängt natürlich damit zusammen. Diese Frauen haben Jesu Botschaft nicht nur gehört, sondern sie handeln auch danach. Ja, wir erinnern uns vielleicht, Jesus lehrt in der Feldpredigt, auch in der Bergpredigt: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gebt, so wird euch gegeben und so weiter. Wir hatten damals den Punkt, Beschenkte sollen schenken. Und Jesus schloss dann seine Predigt damit ab: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Und diese Frauen wurden reich beschenkt. Einige von ihnen hatten anscheinend etwas Vermögen. Viele von ihnen wurden von Jesus geheilt, wie auch immer. Es wird deutlich, sie waren von Gott beschenkt. Und für sie war es nun selbstverständlich, dass sie nun andere beschenken, dass sie anderen helfen. Sie wurden durch den Dienst Jesu beschenkt und nun unterstützen sie diesen Dienst. Sie sind uns ein Vorbild im Gehorsam zu Jesus. Das Neue Testament berichtet uns noch von vielen weiteren Jüngeren, die ihr Haus, ihr Geld, ihre Zeit, ihre Arbeitskraft nutzten, um Jesus und seinen Aposteln oder den Gemeinden zu dienen. In der Lesung haben wir ja von der Lydia gehört. Sie ist durch die Predigt des Paulus zum Glauben gekommen. Sie war die erste Christin Europas, auch der erste Christ Europas, nach dem Bericht des Lukas. Und was tat sie dann als erstes? Sie stellte ihr Haus zur Verfügung. Und in ihrem Haus entstand die erste Hausgemeinde Europas. Ja, also urtypisch für Europa ist was? Hausgemeinden. Und dann, auch interessant, wo man oft so drüber liest, am Ende des Römerbriefs, in einer langen Grußliste, die steht da, ja, ein ganzes Kapitel nur Grußliste. Wir fragen uns ja, gut, was ist das Interessante für uns, was können wir lernen? Aber interessant, Paulus grüßt extrem viele Jüngeren in dieser Grußliste. Aber er grüßt sie nicht nur, sondern erwähnt auch immer extra bei ihnen, viel mehr bei den Jüngeren als bei den Jüngern, warum er ihnen so dankbar ist, was sie Gutes für die Gemeinde getan haben. Die Liste beginnt gleich mit einer Schwester namens Phöbe. Römer 16, Vers 1. Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Kenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sie es ziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht, denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Dann geht es gleich weiter mit Priscilla und ihrem Mann Aquila. Grüßt die Priscilla und den Aquila, meinen Mitarbeiter in Jesus Christus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Und dann wird die Maria erwähnt, die viel für uns gearbeitet hat, sagte. Dann Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Und erwähnt sogar noch die Mutter des Rufus, die dem Paulus selbst wie eine Mutter war. Aber nicht nur die Bibel, auch die Kirchengeschichte, die so sehr von Männern dominiert ist. Wenn wir an Kirchengeschichte denken, denken wir an Augustin, Luther, Calvin, Bonhoeffer. Ja? Sicherlich noch ein paar mehr, aber interessant, auch die Kirchengeschichte gibt uns Zeugnis von vorbildlichen Jüngeren, von Frauen, die treu zu Jesus hielten und wenn es sein muss, auch bis in den Märtyrertod. Zum Beispiel die Perpetua, etwas altmodischer Name, aber sie lebte ja auch um das Jahr 200 rum. Es war eine Frau aus dem damaligen Karthago, eine Tochter eines vornehmen Bürgers. Sie wurde christlich erzogen und später wurde sie aufgrund ihres Glaubens in den Kerker geworfen und dann im Jahr 202 hingerichtet. Und das geschah in der Arena und am Tor zu dieser Arena sagte sie noch einem Bruder Folgendes: Steht im Glauben, liebet euch alle, lasst unsere Leiden euch nicht zum Ärgernis werden. Oder Maria de Bohorque oder de Bohorques, je nachdem, aus welchem Land man kommt. Sie kam jedenfalls aus Spanien, lebte von 1525 bis 1559. Und sie lebte in der Zeit, als die Reformation in Spanien durch die katholische Kirche und durch den Staat extrem heftig bekämpft wurde. Da wurden evangelisch denkende Männer und Frauen gruppenweise verbrannt oder gruppenweise erdrosselt. Und diese Maria, die fiel auf, weil sie Latein konnte, weil sie Griechisch konnte, weil sie ein unheimlich gutes Bibelwissen hatte. Und als sie dann im Angesicht des Scheiterhaufens stand und dort wieder rufen sollte, da Da sagte sie, es ist nicht die Zeit des Schwatzens, sondern des Bekennens gekommen. Oder Agula von Grumbach lebte in etwa der gleichen Zeit. Sie war Gattin von Friedrich Grumbach, das war ein Inhaber des Pflegedienstes, ein Ritter in der Gegend, Dietfurt-Altmühltal. Und diese Frau, die hat durch Spalatin Zugang zu den Schriften Luthers gefunden und auch zur Bibel und hat dann viel studiert und ist zu erstaunlichen theologischen Wissen gekommen. Sie traf sogar Luther selbst und später setzte sie sich sehr für die Reformation ein, besonders für einen lutherisch gesinnten Magister, der auch widerrufen sollte. Sie setzte sich beim Papst dafür ein, beim Kaiser, bei den Fürsten, durch Briefe, durch Artikel. Und ihr Eintreten für die Reformation hat ihr viel Leid eingebracht. Ihrem Gatten wurde das Amt genommen, die Familie geriet in Not, die Verwandtschaft trat scharf gegen sie auf, aber diese Rückschläge konnten diese Frau eben nicht davon abbringen, dass sie Luther und die Reformation, ja, das Reich Gottes unterstützt. Und Luther nannte sie selbst dann in einem Brief an seinen Freund Johann Briesmann in Königsberg ein einzigartiges Werkzeug Christi. Und er betonte, dass sie ihren großen Kampf im Geist und mit christlicher Erkenntnis führe. Also auch in der Reformation gibt es wichtige Frauen. Und zuletzt möchte ich noch Brigitta Wallner erwähnen. Sie lebt im 18. Jahrhundert. Da wird berichtet, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1781 wurde in Gosau am Dachstein nach der Messe des Kaisers neuer Befehl die Lutherischen betreffend bekannt gegeben. Die Lutherischen sollten sich ins Gericht begeben, um sich dort in eine Liste eintragen zu lassen. Nun, das hat er natürlich nichts Gutes zu erahnen, ließ nichts Gutes erahnen. Eine lange Kolonne setzte sich in Bewegung, aber am Gericht angekommen, verließ sie der Mut. Keiner wollte den Anfang machen, sich jetzt da wirklich eintragen zu lassen. Und genau da trat die Botenfrau Brigitta vor und erklärte Folgendes: Schreibt es mich auf. Von mir weiß ohnehin jedes, dass ich eine Lutherische bin. Dreimal bin ich schon wegen meines Glaubens eingesperrt gewesen. Müsst mich halt ein viertes Mal einsperren, wenn es nicht wahr ist, was ihr da sagt. Und dann war der Bann gebrochen und über 90% des ganzen Ortes trugen sich in die Liste ein. Diese Frauen folgten Jesus ohne Kompromisse. Sie folgten ihm trotz aller Kosten und Mühen und Gefahren. Das Werk des Herrn hatte für sie Priorität. Auch wenn sie keine Apostel oder Bischöfe oder Älteste oder Prediger waren, sie haben diesen weitreichenden Dienst Jesu mit unterstützt. Sie haben mit dazu beigetragen, dass das Reich Gottes ausgebreitet wurde, dass Menschen, die verloren waren, gefunden und gerettet wurden. Jesus stellt auch uns alle in seinen weitreichenden Dienst. Darum lasst uns auch diesen Jüngeren nacheifern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.